Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Peru. Wie ein Attentat unter falscher Flagge und die Beschwörung der sogenannten kommunistischen Gefahr die Präsidentschaftswahl beeinflussten. Ein Bericht von Frederico Füllgraf, verantwortlich Redaktion. Peru befindet sich auf dem Höhepunkt der einheimischen Corona-Pandemie. Mit bisher 1,94 Millionen Infizierten, davon aktuell 46.902 Erkrankten und 69.000 Todesfällen, nach Angaben der Johns Hopkins University, Stand vom 30. Mai 2021. Und mit 215,63 Todesfällen je 100.000 Einwohnern ist es nach Brasilien das Land mit der zweithöchsten Inzidenz Lateinamerikas. In Peru fand am Sonntag, den 6. Juni, die Stichwahl des künftigen Staatschefs statt, deren erste Wahlrunde Mitte April 2021 Thema der Nachdenkseiten war. Die damals umrissene hochgradig politische Fragmentierung mit rund einem Dutzend Präsidentschaftskandidaten und dem Sprung Pedro Castillos und Keiko Fujimoris in die Stichwahl als Erstplatzierte mit weniger als 20% der abgegebenen Stimmen eskalierte in weniger als 2 Monaten zu einer einmaligen, zweifelhaften Polarisierung. Das rein rechnerische PAD könnte so ausgelegt werden, dass es in einigen Ländern Lateinamerikas weder dem progressiven noch dem konservativen Sektor gelingt, ohne komplizierte Hindernisse die Wähler von ihren politischen und sozialökonomischen Konzepten und Zielen zu überzeugen. Indes, wie sich beispielhaft 2018 mit dem Kandidaturverbot Luis Inácio Lula da Silvas und der damit verbundenen Wahl Bolsonaros und nun am Stil der Wahlkampagnenführer Fujimoris zeigte, ist die scheinbare falsche Polarisierung nur mit Anwendung diffamierender Winkelzüge und medial gesteuerter Intrigen herbeizuführen. Die erste Stimmenschnellauszählung der Wahlbehörde UNPI vom späten Sonntagabend bescheinigte Pedro Castillo von der Bewegung Peru Libre 50,2% und mit seiner Herausforderin Keiko Fujimori von der Partei Fuerza Popular 49,8% der Stimmen. Woraufhin Castillos Anhänger auf die Straßen Limas strömten, um den Wahlsieg zu feiern. In Wahrheit ein PAD, das enger nicht sein könnte und noch nicht als konsolidierte Stimmenmehrheit bewertet werden konnte. Anmerkung der Redaktion: zu einem späteren Zeitpunkt der Auszählung verschob sich dementsprechend auch die Stimmenmehrheit leicht zugunsten Fujimoris. Das enge Ergebnis, egal ob zugunsten Castillos oder Fujimoris, kündigt allerdings schwere Zeiten für die unmittelbare Zukunft Perus an, dessen sogenannte, vor allem städtische, weiße, schwere Korruption in Kauf nehmende Eliten jeden auch noch so bescheidenen wohlfahrtspolitischen Umbau des Staates nicht tatenlos hinzunehmen bereit ist, wie der Mordanschlag von Ende Mai andeutete. Das Attentat und die künstlich herbeimanipulierte Polarisierung zum Stimmenpad. Am Wochenende des vergangenen 23. 24. Mai, also 2 Wochen vor der Stichwahl, meldeten peruanische und internationale Medien einen seltsamen Anschlag im Hinterland Perus. Nach Angaben des peruanischen Polizeipräsidenten César Cervantes forderte ein Angriff mit Feuerwaffen den Tod von mindestens 10 Männern, 6 Frauen und 2 Kindern. Der Tatort, so die Mitteilung, befinde sich in einem vom Drogenhandel dominierten Gebiet mit Bars und Bordellen, in unmittelbarer Nähe zu den Ufern des Enye-Stroms im Regierungsbezirk San Miguel de Can in der Provinz Satipo. Die am Tatort aufgenommenen Polizeibilder zeigten Patronenhülsen und eine Broschüre mit dem Logo der Kommunistischen Partei Perus, dem offiziellen Namen der in den 1980er Jahren bekannt gewordenen und nahezu militärisch liquidierten, maoistisch orientierten Guerilla-Organisation Sendero Luminoso, genannt Leuchtender Pfad. In dieser Broschüre, so die Polizei, wurden die Einwohner dazu aufgefordert, nicht für die Präsidentschaftskandidatin Keiko Fujimori zu stimmen. Nach unbestimmten Angaben operieren seit Jahrzehnten Überreste der Terrorgruppe als bewaffnete Beschützer der Kokainproduzenten in diesem Gebiet. Die Polizei kaufte Tatort und die scheinbaren Beweise zu ihrem Nennwert und die Medien sorgten für ihre Verbreitung. Dass der leuchtende Pfad eine durchgeknallte, kaltblütige bis menschenverachtende Terrorbande war, darüber bestehen selbst bei übertriebenen Skeptikern kaum Zweifel. Aber sollten ihre angeblichen Überreste in ihrem Kalkül derart verblendet gewesen sein, dass sie mit dem Attentat nicht etwa die Stimmabgabe für Frau Fujimori verhindert, sondern umgekehrt vielmehr angeregt haben? Unmittelbar nach dem Anschlag fragte sich die britische BBC, Zitat, wie die Wahlen in Peru durch das Massaker beeinflusst werden können, Zitat Ende. Die Reaktion der rechtsradikalen Kandidatin ließ nicht lange auf sich warten. Zitat, Pedro Castillo und seine Gruppe werden der Nähe und der Verbindungen zum Terrorismus verdächtig, Zitat Ende, unterstellte Castillos Herausforderin Keiko Fujimori. Der linke Präsidentschaftskandidat antwortete energisch auf seinem Twitter-Account, Zitat, meine Solidarität mit den Familien der 18 Opfer des feigen Angriffs in Piquiari, Vraim. Ich verurteile diesen Terroranschlag aufs Schärfste und fordere die Justiz dazu auf, das volle Gewicht des Gesetzes anzuwenden. Wir werden keine Gewaltakte dulden, Zitat Ende. Für Horacio Podestá, peruanischer Experte für Drogenterrorismus, störte der Angriff die Kampagne komplett. In der Umgebung des Tatortes, so Podestá, würden sich bei der Stichwahl Einschüchterung der Bevölkerung und Stimmenthaltung einstellen. Im übrigen Peru und in der Hauptstadt Lima könne das Attentat politische Debatten entfachen. Sodass, Zitat, im Feld der Debatte einer der beiden Kandidaten sich die Antiterror-Thematik aneignen wird. Das Attentat könnte geradezu einen Gefallen für jeden Kandidaten bedeuten, der konkretere und bewährtere Lösungen gegen den Terrorismus anbietet. Und an diesem Punkt habe Keiko Fujimori den Vorteil, dass sie sich den Antiterror-Diskurs angeeignet und Vorschläge hat, die in den 1990er Jahren von der Regierung ihres Vaters getestet wurden und eine gewisse Wirksamkeit gezeigt hätten. Ein Diskurs, den Castillo aber nicht anbieten kann, Zitat Ende. So schätzte Podestá. Überwog in Peru bis vor wenigen Monaten noch der durch Abneigung und Abscheu geprägte Anti-Fujimorismus als demokratische Grundhaltung gegen Staatsterror und Korruption, so kippte insbesondere mit der Kandidatur des linken indigenen Dorflehrers Pedro Castillo die Stimmung zugunsten eines längst totgeglaubten, jedoch künstlich wiederbelebten, konfusen Antikommunismus. Mit anderen Worten, die verunsicherte Mittelklasse suchte widersprüchliche Zuflucht im von ihr verabscheuteten Fujimorismus. Keiko Fujimori, sogenannte Erbin des Diktators und die Fangarme der kriminellen Umtriebe. Keiko Sofia Fujimori Gucci, so der vollständige Name der Kandidatin, ist in der peruanischen Politik mehr als bekannt. In jungem Alter übernahm sie eine skurrile, jedoch nützliche Rolle für die Regierung ihres Vaters, des ehemaligen autoritären Staatspräsidenten Alberto Fujimori, und wurde statt ihrer geschiedenen Mutter mit 20 Jahren zur jüngsten First Lady Lateinamerikas erkoren. Keiko Fujimori machte nie einen Hehl daraus, dem korrupten Gewaltregime ihres Vaters zu huldigen und sein Erbe anzutreten. Die Fujimoris entstammen verarmten japanischen Migranten aus Kumamoto, die sich in den 1930er Jahren in Peru niederließen. Keikos Vater Alberto studierte Agrarwissenschaften und begann seine politische Karriere im Jahr 1990 als Outsider und Spitzenkandidat der von ihm ein Jahr zuvor gegründeten Cambio 90-Bewegung. Damals in der politischen Szene ein illustrer Unbekannter suchte der Chino anfängliche Unterstützung von Randgruppen der peruanischen Gesellschaft, kleinen Geschäftsleuten und einigen evangelikalen Kirchen, allesamt fern der politischen Tradition nationalistischer und progressiver Parteien. Als Präsidentschaftskandidat erhielt Fujimori im ersten Wahlgang vom April 1990 knapp 30% der Stimmen und sicherte sich nicht nur die Stichwahl, sondern damit gleichzeitig auch eine Portion Ansehen, weil er gegen den weltweit bekannten Schriftsteller Mario Vargas Llosa antrat, der im Jahr 2010 als Träger des Literaturnobelpreises im globalen Rampenlicht glänzte. Kaum zu glauben, doch mit Unterstützung linker Organisationen, Gewerkschaften und der nationalistischen APRA-Partei besiegte Fujimori in der Stichwahl Vargas Llosa mit 62,32% der Stimmen. Eine peinliche Niederlage für den ruhmreichen Romanautor, der kurz darauf sich von Peru verabschiedete und seitdem in Spanien lebt. Ironie der Geschichte: Nun warnte Vargas Llosa weltweit vor dem sogenannten bedrohlichen Totalitarismus und warb ausgerechnet für Keiko Fujimori in der Stichwahl. Nach einem erneuten Wahlantritt und dem Sieg im Jahr 1995 regierte Alberto Fujimori knapp 10 Jahre lang die Andenrepublik Peru, floh jedoch im Jahr 2000 nach schweren Anklagen nach Japan und wurde offiziell des Amtes enthoben. Fujimori hatte bereits zu Beginn seines ersten Mandates radikal-liberale sogenannte wirtschaftliche Anpassungsmaßnahmen durchgesetzt, die sozialen Funktionen des Staates abgebaut und, entsprechend den Empfehlungen des Washington-Konsenses, den Markt zur beherrschenden Regulierungs- und Entscheidungsinstanz erhoben. Das heißt, Handelsliberalisierung, die Schaffung eines sogenannten wettbewerbsfähigen Wechselkurses, die Privatisierung von Unternehmen sowie die Beseitigung von Hindernissen für ausländische Direktinvestitionen. Während seiner Amtszeit führte Peru 2 Kriege, gegen das Nachbarland Ecuador und gegen die peruanische Guerilla Leuchtender Pfad. Von autoritärem Charakter geprägt, war Fujimori für mehrfachen politische Willkürakte verantwortlich, darunter sein Selbstcoup von 1992, mit dem er unter Druck großer sozialer Unzufriedenheit das Parlament und den obersten Gerichtshof auflöste. Die Maßnahme ermöglichte es ihm, ein autoritäres Regime zu festigen, das sich zahlloser Menschenrechtsverletzungen schuldig machte. Im Jahr 2009 wurde Fujimori für brutale Vergehen gegen die Menschenrechte, bekannt als die sogenannten Fälle Barrios Altos und La Cantuta, zu 25 Jahren Haft verurteilt. Ein Urteil, das 2015 wiederholt ratifiziert wurde. Der erste Fall betrifft die Ermordung von 15 Menschen, darunter einen 8-jährigen Jungen während einer Party, an der angeblich Mitglieder des Leuchtenden Pfades teilgenommen hätten, was von den Gerichten ausgeschlossen wurde. Im zweiten Fall wurde Fujimori der Entführung, Ermordung und Bestattung in anonymen Gräbern von 8 Studenten und einem Professor der Nationaluniversität Enrique Guzmán y Valle am 18. Juli 1992 beschuldigt. Hinzu kam der Vorwurf der Ermordung von 6 Menschen im Distrikt Pativilca Barranca im Jahr 1992. Gerichtsunterlagen belegten, dass die von ihm befehligte Geheimdienstabteilung Grupo Colina an beiden Einsätzen beteiligt war. Grupo Colina hatte den Leuchtenden Pfad und die revolutionäre Bewegung Tupac Amaru, kurz MRTA, beschattet und militärisch bekämpft. Die kalkulierte Protektion der Terrorgruppe Colina wurde Fujimori zum Verhängnis und zum Anklagemotiv. Die Beschuldigung lautete Missachtung des Rechts auf Leben, des Rechts auf persönliche Integrität, auf gerichtliche Sicherheit, ferner des Rechtsschutzes sowie der Gedanken- und Meinungsfreiheit. Nach knapp 7-jährigen freizügigen Aufenthalt in Japan kam Fujimori nach Chile, dessen Justiz jedoch dem Auslieferungsantrag der peruanischen Justiz zustimmte. Seitdem saß Fujimori in Haft, wurde jedoch von seinem einstigen Kontrahenten Präsident Pedro Pablo Kuczynski im Jahr 2018 begnadigt. Eine höchst umstrittene Entscheidung, die in verschiedenen Teilen des Landes heftige Proteste auslöste und zusammen mit den Korruptionsvorwürfen gegen Kuczynski einen Grund für seine Popularitätseinbußen bildeten, die in seinem Rücktritt gipfelten. Die Verhaftung ihres Vaters Alberto schien für die Tochter Keiko erst recht Anlass zu sein, um sich als starke Frau in der Politik zu inszenieren. Allerdings wurde gegen sie wegen Korruption ermittelt und die Fujimori-Erbin zunächst zu 30 Jahren und 10 Monaten Gefängnis verurteilt. Sie wurde 3-mal inhaftiert und dank mafiaähnlichen Verzahnungen im Justizapparat, darunter der Spierung eines bekannten Staatsanwaltes, wieder freigelassen. Doch Staatsanwalt José Domingo Pérez vom peruanischen Ableger der brasilianischen Einsatzgruppe Lava Jato zur Korruptionsbekämpfung leitete unbeirrt Ermittlungen gegen die Politikerin ein, die im Justizfall Cocktails des Erhalts illegaler Finanzierungsbeiträge für ihre beiden vorherigen Präsidentschaftskampagnen in den Jahren 2011 und 2016 beschuldigt wird. Die These der Staatsanwaltschaft lautet, die angehende Präsidentschaftskandidaten, darunter auch Keiko Fujimoris Herausforderer Pedro Pablo Kuczynski, hätten mehr als 1 Million US-Dollar gewaschen, die aus der Abteilung für strukturierte Operationen des brasilianischen Bauunternehmens Odebrecht stammten und mit fiktiven Verträgen und überbewerteten Aufträgen abgerechnet wurden. Die Zahlungen wurden von Jorge Barata, einem ehemaligen Vertreter von Odebrecht in Peru, während seines Verhörs in Curitiba, Brasilien, bestätigt. Er habe 2 Anweisungen über jeweils 500.000 US-Dollar, insgesamt also 1 Million US-Dollar, an Jaime Yoshiyama und den ehemaligen Fujimori-Minister Augusto Bedoya Camere auszahlen lassen. Auch Marcelo Odebrecht, ehemaliger CEO des Bauunternehmens, erklärte auf Nachfrage, dass er sicher sei, dass Geld für Keikos Kampagne sowie die der anderen Kandidaten, die bei den Parlamentswahlen 2011 antreten wollten, gespendet wurde. Angesichts dieser und anderer Beweise hält die Staatsanwaltschaft die Hypothese aufrecht, dass Keiko Fujimori eine kriminelle Organisation anführt, die die Partei Fuerza Popular als Fassade nutzt. Diese werde von einem harten Kern geführt, der bereit war, die politische Macht in den Jahren 2011 und 2016 zu erobern. In der Geschichte Perus gibt es keinen Präzedenzfall, bei dem ein Präsidentschaftskandidat gewählt worden wäre, gegen den ermittelt wurde. Wie der Strafverteidiger Rafael Canjan Dokument warnt, könnte Keiko Fujimori, falls gewählt, allerdings der erste skandalöse Fall einer erwiesenen Kriminellen im Präsidentenpalast sein. Pedro Castillo, der Indigene. Pedro Castillo, ein indigener Mann der konservativen Linken, ist der Kandidat von Peru Libre. Er überraschte im ersten Wahlgang und war mit 19% der Stimmen der am meisten gewählte Kandidat. Sollte Castillo am Ende siegen, könnte Peru nach 30 Jahren marktliberaler Politik in eine neue Ära eintreten, spekulierten verschiedene Medien wie der französische Rundfunk in den vergangenen Wochen. Es wäre der Sieg des Zentrums und des Südens Perus, in denen die Mehrheit der indigenen Bevölkerungen lebt und schuftet, die sich im Gegensatz zu den dominierenden Eliten Limas mit Castillo identifizieren. Der bäuerliche, im 1000 Kilometer von Lima entfernten Chota in Armut geborene Castillo, der auf einem Pferd zur Wahl anritt, hat es immerhin vollbracht, jenseits der indigenen Abstimmung den Anti-Fujimorismus zu vereinen. Der Grundschullehrer Castillo mit einem Master in pädagogischer Psychologie erlangte landesweit Ansehen als Führer der Lehrerinnengewerkschaft Perus, kurz SUTEP, die 2017 einen Streik für angemessene Gehälter und Schulausstattung führte. Fujimori-Anhänger beschimpften Castillo nicht nur als Kommunisten, sondern auch als Terroristen, weil er auch in einer Gruppe zum Schutz von Menschenrechten tätig war, die die Freilassung ehemaliger Mitglieder des Leuchtenden Pfades fordert. Castillo konterkariert die Unterstellungen, er sei als sogenannter Rondero tätig gewesen, eine bäuerliche Selbstverteidigungsgruppe, die umgekehrt dem maoistisch angehauchten Leuchtenden Pfad entschieden bekämpfte. Einer der Sätze, die Castillos Präsidentschaftskampagne begleitet hat, lautet, Zitat, nie wieder ein armer Mensch in einem reichen Land sein, Zitat Ende. Das Landesinnere bildet Castillos politische Basis. Lima und die Nordküste gelten umgekehrt als das Establishment und stimmen für Keiko Fujimori. Doch der Rest des Landes, die Andenwelt, stimmt für Castillo. Was sind Castillos Regierungsprojekte? Der linke Kandidat tritt für eine Reihe von Strukturreformen ein, die eine gewagte Umwälzung des ultraliberalen und sozialfeindlichen peruanischen Wirtschaftsmodells bedeuten könnten. Seine Strategie zielt unter anderem auf die Verstaatlichung strategischer Sektoren wie Bergbau, Gas und Öl ab. Obwohl privatwirtschaftlichen Aktivitäten nicht abgeneigt, fordert Castillo, ähnlich wie Evo Morales, bei seiner ersten Wahlkampagne, sie sollten zum Nutzen der Mehrheit der Peruaner eingesetzt werden. Der linke Kandidat fordert auch, die Haushaltsausgaben für Landwirtschaft und Bildung stark aufzustocken. Und er bedenkt das derzeitige System der von Chile übernommenen privaten Pensionskassen AFP mit scharfer Kritik. Das sollte wieder durch ein nationales Rentensystem ersetzt werden. Darüber hinaus schlägt der Lehrer vor, das Verfassungsgericht Perus zu deaktivieren und es mit neuen, von den Bürgern gewählten Vertretern auszustatten. Ein Mechanismus der direkten Demokratie, der nach Meinung von Politologen neue Impulse in hierarchischen und korrumpierten Institutionen bewirken könnte. Und letztlich, so Castillo, brauche Peru eine unabhängige Außenpolitik und, Zitat, solle aufhören, ein von den USA unterworfenes Land zu sein, Zitat Ende. Einerseits sozial progressiv, gilt Castillo andererseits als gender-konservativ. Zitat, er ist ökonomisch revolutionär, aber sozial sehr konservativ, Zitat Ende, wertet Carlos Meléndez, Akademiker an der Universität Diego Portales und peruanischer Forscher, und verwechselt Sozialkonservatismus mit Gender-Konservatismus. Castillo sprach sich in der Tat gegen Abtreibung oder homosexuelle Ehe aus. Er ist konservativ in Fragen wie dem Kampf gegen Bürgerunsicherheit und unterstützt die starke Hand in Bezug auf die öffentliche Ordnung. Doch damit spricht Castillo dem peruanischen Hinterland aus dem Herzen. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de und im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.